Frieden, das ist das heutige Thema und ich begrüße Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich zur Friedenssendung. Am Mikrofon ist Ihre Andrea Marti. Im kommenden Beitrag geht es um die geistliche Gemeinschaft San Egidio. Die Gemeinschaft hat sich international einen Namen gemacht durch Friedensbewegungen in Krisengebieten und die bekannten weltlichen Gebetstreffen. Das sind nur zwei unter vielen anderen Aktivitäten. Bekannt ist die Gemeinschaft aber auch durch ihren Einsatz vor der Haustür bei Armen und Behinderten. Berühmt ist auch das Weihnachtsessen in Rom. Und heute haben wir Pfarrer Karl Wolf aus dem zürcherischen Küsnacht zu Gast. Pfarrer Karl Wolf ist nicht residierender Domherr in Chur. Er ist Pfarrer und Freund der Gemeinschaft San Egidio. Und er bringt uns diese wunderbare Gemeinschaft in drei Sendungen näher. Und so begrüße ich Sie, Herr Pfarrer Wolf, bei Radio Gloria ganz herzlich.
Guten Morgen allen, die zuhören. Und ich freue mich über diese Gelegenheit, auf diese Weise mit Ihnen in Kontakt treten zu können, Ihnen zu begegnen und freue mich, mit Ihnen die Gedanken zu teilen. Ich bin selber ja in der psychoanalytischen Praxis einerseits in Zürich und andererseits auf der Gasse in der Zürich und, wie Sie mich eben gekannt haben, vorgestellt haben, eben in Zürich Küsnacht in der Pfarrei und als Spiritual in Chur im Priesterseminar.
Sehr beschäftigt und umso mehr freuen wir uns, dass Sie sich die Zeit nehmen, uns etwas über die Gemeinschaft San Egidio zu erzählen. Und heute in der ersten Sendung geht es vor allem um den Gründer von San Egidio, Andrea Riccardi. Nun, Herr Pfarrer Wolf, wer war der Gründer von San Egidio?
Andrea Riccardi ist ein Professor, heute Professor für Geschichte des Christentums und der Zeitgeschichte in Rom. Und zu der Zeit, als er die Gemeinschaft gründete, das war 1968, da war er einfach ein Student. Und Schüler, mit Studenten und Schülern wurde die Gemeinschaft gegründet in einer kleinen Gruppe. Und die Schüler und Studenten gingen auf die Straße oder ins Viertel in Trastevere und haben versucht, sich um die Menschen zu kümmern, aus der Motivation, das Evangelium in die Tat umzusetzen. Sie trafen sich, um zu beten, um das Evangelium zu lesen und wollten das Evangelium mit den Armen der Stadt Rom zunächst teilen. Und haben sich dann sowohl Zigeunerkindern in den Außenbezirken von Rom, damals gewissermaßen Slums von Rom, zugewandt und den alten Menschen im Quartier, die alleine und einsam waren und krank, aber auch von Anfang an beeinträchtigten, behinderten Menschen und Obdachlosen auf der Straße Roms. Die verschiedenen Stationen von Andrea Riccardi, er lehrte in Bari, in Rom und Paris. Er gehört zu angesehenen Analytikern einer modernen Kirchengeschichte oder dem Einfluss der Religionen im Zeitalter der Globalisierung. Er hat verschiedene Veröffentlichungen, Leitartikel und Bücher geschrieben. Und unter anderem sein letztes Buch heißt »Das Herz wiederfinden, beten mit dem Wort Gottes über das Gebet und die Anliegen, die Grundanliegen von San Egidio«. Das ist ein kleines Büchlein, das man lesen kann wie Exerzitien. Er hat sich im ganzen Mittelmeerraum engagiert in den sozialen und kulturellen Phänomenen unserer Zeit. Heute ist die Gemeinschaft in mehr als 70 Ländern der Welt und er ist Vermittler in verschiedenen internationalen Konflikten. Zum Beispiel trug er zu verschiedenen Friedensschlüssen in mehreren Ländern bei, unter anderem das bekannte Beispiel von Mosambik, um den Bürgerkrieg zu beenden. Dieses Friedensengagement hat ihm auch verschiedene Auszeichnungen eingebracht. 2009 den Internationalen Karlspreis in Deutschland und im Jahr 2020 auch das Große Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland. Heute ist er eben der Leiter im Hintergrund der Gemeinschaft San Decidio mit anderen wie Cesare Zucconi oder Marco Pagliari.
Immer wieder hört man das Wort Barmherzigkeit als Mission und das von seinem Mitgründer von Andrea Riccardi, Cesare Zucconi. Wer war Cesare Zucconi und welche Rolle nimmt er im ganzen Konstrukt von San Egidio ein?
Cesare Zucconi ist ein Freund, ein persönlicher Freund von mir und ich lernte ihn kennen, als ich mit anderen Studenten und Jugendlichen in Rom war, in dem kleinen Kirchlein in Trastevere, das Sant'Egidio heißt und nachdem die Gemeinschaft ihren Namen hat, weil sie sich dort in diesem Kirchlein dann getroffen hat zum Gebet, zum Treffen und ihre Zentrale hat, wo sie die Werke für die Obdachlosen und für die Flüchtlinge und für die Friedensarbeit koordiniert. Wir gingen zum Gebet an dem Abend. Das ist jeden Abend um 8:30, 20:30. Und dann beim Gebet kam er auf uns zu und hat gefragt, wer von uns das Evangelium in Deutsch vorliest bei diesem Abendgebet. Das Abendgebet besteht ja aus einem Hymnus, mehreren Psalmen und dann der Lesung des Evangeliums, die von jemand interpretiert wird, aus Fürbittgebeten und einem Schlussgebet und Gesang. Also jedenfalls kam er auf uns zu, drückte uns das Evangelium in Deutsch in die Hand und jemand von uns musste das vorlesen. Diese Art der Offenheit und auf die Menschen zugehen, prägt ihn, er ist ein Netzwerker, er hat dann auch eben in das Gebet in Deutsch übersetzt, man konnte über Kopfhörer mithören und dieses Netzwerken im Kleinen beim Gebet, das Übersetzen macht er auch im Großen, er ist ein Netzwerker internationaler Art, ein Übersetzer, wenn Sie so wollen, von Kultur und Religion, ein Übersetzer des Evangeliums in viele Sprachen. Das ist seine Friedensmission, das Netzwerk bilden. Er selber ist ein wunderbarer, warmer, warmherziger Mensch und tätig auch persönlich in einer Gemeinschaft von beeinträchtigten Menschen, einer Wohngemeinschaft, die er regelmäßig besucht und wo er persönlich Menschen begleitet. Er ist außerdem Historiker von Beruf. Damals natürlich Schüler und Student im Anfang und heute lehrt er, unterrichtet er unter anderem und schreibt Bücher und hält Vorträge. Er hat zwei bedeutende Bücher geschrieben, wie ich finde. Eines über Jägerstätter. Franz Jägerstätter ist ein Familienvater in Deutschland und Österreich, der sich gegen das Naziregime wehrte und den Kriegsdienst verweigerte. Und über diesen Widerstand im Dritten Reich, dieses Familienvaters, der dann umgekommen ist, hat Cesare ein Buch geschrieben. Genauso über den Jerzy Popieluszko, das Martyrium dieses Priesters im kommunistischen Polen. Das ist sein besonderes Interesse. Menschen, die aus ihrem Glauben heraus in der Zeit einen ganz eigenen, dem Evangelium treuen Weg gehen, auch wenn es sie selbst das Leben kosten sollte. Das sind seine beiden neueren Bücher. Er ist Politologe von Hause aus und Leitungsmitglied, Generalsekretär von Sant'Egidio in Rom.
Wie stark hat überhaupt das Zweite Vatikanische Konzil und der Kompass für unsere Zeit geprägt?
Die Ansätze des Zweiten Vatikanischen Konzils sind ja mehr oder weniger bekannt. Sicher ist bekannt, die Rede vom Aggiornamento, die Zeichen der Zeit zu betrachten, sich den Zeichen der Zeit zuzuwenden, was Johannes der 23. ja in Humanae Salutis, der Apostolischen Konstitution zur Einberufung des Konzils, geschrieben hat. Diese Wendung der Kirche in die Zeit, in die menschliche Gesellschaft hineinzuschauen, die Zeichen der Zeit zu sehen, wahrzunehmen, sie zu interpretieren, das ist ein Schlüsselelement Manchmal wurde das fehlinterpretiert als Anpassung der Kirche an die neue Zeit und auch entsprechend negativ markiert. Aber es ist eigentlich die Wendung gegen den Pessimismus. Nicht? Wir haben uns manchmal vielleicht in diesen vergangenen 20, 30, 40 Jahren, der ich jetzt Priester bin, auch daran gewöhnt, vielleicht pessimistisch in die Wirklichkeit zu schauen. Der Soziologe Sigmund Baumann zum Beispiel sagt etwas über retrotopische Haltung. Eine verklärende Vergangenheit, also die Vergangenheit ist immer besser als die Gegenwart. Die Gegenwart ist ganz schlecht. Es wird eigentlich immer schlechter. Und dieser Pessimismus in der Grundhaltung, der Grundsicht, gegen diese Grundsicht wendet sich eigentlich das Konzil. Es ist die Öffnung für das Heute, in dem uns Gott begegnet. Die Eröffnung des Konzils bricht mit diesem Mythos des Pessimismus, des zunehmenden Zerfalls von allem. Wir haben natürlich, wie in früheren Gesellschaften, in früheren Zeiten, auch heute Zeichen des Zerfalls, des Auseinanderfalls in der Gesellschaft. Aber ob wir es als negativen Zerfall oder ob wir es als Entwicklung und Dynamik unserer Zeit verstehen und die Zeichen aufgreifen und entsprechend antworten mit dem Evangelium, das wir leben, das ist ein fundamentaler Unterschied. Und das Konzil lud dazu ein, die heutigen Verhältnisse der menschlichen Gesellschaften eben nicht nur als Untergang und Unheil zu erkennen, sondern als unsere Zeit im Vergleich zur Vergangenheit, wechselt sie, verändert sich, wandelt sich nicht nur zum Schlechteren. Und wir folgen damit nicht nur den Untergangspropheten, sondern wir stellen dem Pessimismus etwas entgegen, nämlich unser gelebtes Leben. Die Kirche, die Zeichen der Zeit erkennt, die sich selbst wandelt, die sich auf die Zeichen der Zeit ausrichtet und in diese Zeit hinein die Botschaft des Evangeliums neu interpretiert und auf neue Weise lebt, bekämpft das den Untergang oder den Zerfall damit, dass sie das Böse mit dem Guten besiegt. Manche denken ja, was kann ich schon dagegen ausrichten? Wer den Fernseher einschaltet, sieht das Chaos in anderen Ländern, im Bürgerkrieg, die Boote, die über das Mittelmeer kommen, die Flüchtlinge, geflüchtete Menschen in Not, die Nachrichten von der Pandemie, Menschen, die sterben. Und viele fragen sich, was kann ich schon dagegen tun? Ich bin nur ein gewöhnlicher Mensch, ein kleiner Mensch, ich kann gar nichts ausrichten. Und dagegen ist eigentlich die Haltung des Konzils, der Kompass, dass schon Johannes der 23. sagt, wir wenden als die Braut Christi, als Kirche, das Heilmittel der Barmherzigkeit an, gehen in die Zeit, in die Verhältnisse hinein, machen das Evangelium, machen durch uns selbst das Evangelium in der Zeit und in der Gesellschaft präsent. Auf dem Sterbebett sagt zum Beispiel Johannes der 23. zu seinem Sekretär Capovilla: Wir haben uns nicht damit aufgehalten, die Steine aufzusammeln, die man nach uns geworfen hat. Er hat sich nicht damit aufgehalten, sich mit dem Bösen abzugeben, sich pessimistisch auszurichten, sondern mit einer gewissen optimistischen, enthusiastischen Grundhaltung schaut er auf das Vorbild, nicht so wie heute auch Franziskus, der Papst, es sagt, wie gut tut es, uns zu sehen, wie Jesus allen Menschen in seiner Zeit so nahe ist. Wenn Jesus mit jemand sprach, dann sah er ihn tiefer, liebevoller Zuneigung an. Jesus sah ihn an und liebte ihn. Wir sehen Jesus zugänglich, wenn er sich dem Blinden auf dem Weg nähert, wenn er mit den Sündern isst und trinkt, ohne sich darum zu kümmern, dass einige ihn als Fresser und Säufer betrachten. Wir sehen ihn verfügbar, als er zulässt, dass eine Prostituierte seine Füße salbt oder als er Nikodemus des Nachts empfängt. Die Hingabe Jesu am Kreuz schließlich endlich ist ja nichts anderes als der Höhepunkt dieses Stils, der sein ganzes Leben prägt. Von diesem Vorbild fasziniert, möchten wir uns vollständig in die Gesellschaft eingliedern, teilen das Leben mit allen, hören ihre Sorgen, arbeiten materiell und spirituell mit ihnen in ihren Bedürfnissen, freuen uns mit denen, die fröhlich sind, weinen mit denen, die weinen, setzen uns an die Seite derer, die arm sind und stellen uns an die Seite derer, die mit dem Aufbau einer neuen Welt sich einlassen. Und wir tun dies nicht aus Pflicht, aus Zwang, wie eine Last, die uns antreibt, sondern in einer persönlichen Entscheidung, die uns mit Freude erfüllt und die uns unsere Identität gibt. Von dieser Grundhaltung, die Paulus schon sagt im 11. Kapitel des Römerbriefs, eure Liebe sei ohne Heuchelei, besiegt das Böse mit dem Guten. Das ist die Grundkraft des Konzils und der Kompass, wie Sie es schon angedeutet haben, für unsere Zeit, für unsere jetzige Orientierung. Das Konzil spricht ja von einer gewissen Sympathie, einem Mitfühlen, einem Mitleiden. Das Gleichnis des guten Samariters auf der offenen Straße steht da im Hintergrund.
Das Mitleiden, Mitfühlen mit anderen Leuten, die eben leiden, das ist ein Anliegen auch vom Zweiten Vatikanischen Konzil. Und die Kirche möchte in die globalisierte Welt hinausgehen. Jetzt, wie geschieht das und wie unterstützt das San Egidio?
Was ich jetzt so beschrieben habe, ist ja eine Abwendung von einer Abwehrhaltung. Die Woge der Zuneigung, der Wertschätzung des Menschen in der modernen Welt, das war eine Grundwendung des Konzils. Und Josef Ratzinger schreibt 1967, also kurz vor der Gründung der Gemeinschaft zum Beispiel, das Konzil markiert den Übergang von einer konservierenden zu einer missionarischen Haltung. Der konziliare Gegensatz zu konservativ heißt nicht progressistisch, sondern missionarisch. Und diese missionarische Grundhaltung, auf die Gesellschaft zuzugehen, in die Gesellschaft hineinzugehen, Gott in der Gesellschaft präsent zu machen durch die eigene Präsenz, dort, wo die Schattenwelten sind, dort, wo die dunklen Ecken sind, bei den Armen, bei den Kranken, bei den Hungernden, bei den Dürstigen, bei den Gefangenen, bei denen, die ohne Wohnung und ohne Heimat sind, bei denen präsent zu sein, das ist sozusagen der Enthusiasmus, der die Gemeinschaft angetrieben hat. Und die Einzelnen der Gemeinschaft, die jeweils ihre Weise suchen, wo sie das in ihrer Umgebung jeweils leben und tun können. So sind wir sozusagen in dieser Etappe der immer neu anstehenden Evangelisierung lebendige Zeichen der Liebe des Vaters, sagt Franziskus. Also wenn wir als Kirche dorthin gehen, wenn wir durch uns Gott präsent machen in diesen Bereichen, bei den verletzten und verwundeten Menschen, dann wird die Liebe des Vaters für diese Menschen und auch für uns selbst spürbar. Der Effekt, der das macht, nicht wenn man in seiner Umgebung die Augen aufmacht, wo sind die beeinträchtigten Menschen, wo sind die Senioren, die einsam sind, wo sind die Kinder, die etwas brauchen, wo sind die geflüchteten Menschen, wo wohnen die eigentlich in meiner Umgebung, wie kann ich mit denen in Kontakt treten, in eine Begegnung treten, wo begegne ich wohnungslosen Menschen, wer ist krank, wer liegt im Pflegeheim, wer ist in den Seniorenheimen vielleicht alleine ohne Besuch, gerade in diesen Tagen der Pandemie, wer ist in meiner Umgebung von Krankheit betroffen, die vielleicht chronisch oder unheilbar ist, wer sind die Armen auf der Straße in Zürich oder wo wir gerade wohnen. Das hat sehr vielfältige Gesichter. Die Verletzlichkeit und die verletzten Menschen, dass ich das Notwendige ist, dass ich meine Augen öffne, meine Ohren öffne und mein Herz öffne. Schließlich endlich hängt es auch daran, ich bin ja selbst ein verwundeter Mensch. Nicht? Also jeder von uns, Sie, Frau Marti, ich, jeder, der hier zuhört, trägt seine Verwundung aus seiner Biografie mit sich. Und wenn wir die Wunden uns trauen, unsere eigenen zu realisieren, dann sie vielleicht sogar zu berühren, sie in unserem Bewusstsein zu haben, dann verbinden uns die Wunden mit denen, die verwundet sind und die uns begegnen. Das Erstaunlich ist ja, wenn wir unsere eigene Verletzlichkeit begreifen, dass wir uns von Menschen anrühren lassen und uns bewegen lassen und plötzlich von uns selber wegschauen auf andere Menschen, die verletzlich sind. Wer sich verletzlich macht oder verletzlich zeigt in der Begegnung mit Menschen, der hat plötzlich einen Kontakt mit anderen Menschen in einer tiefen Weise. Und auf diese Weise schafft sich, wird etwas wirklich von einer neuen Menschlichkeit, die uns miteinander verbindet. Schließlich, endlich, ist das etwas sehr weihnachtlich. Die Jugendliche, müsste man fast sagen, Mutter Gottes, Maria, die vielleicht 14, 15 Jahre alt war, als sie verlobt war mit Josef, die auf dem Weg ist mit Josef, die kein Obdach findet in Bethlehem, die schließlich ihr Kind alleine im Stall zur Welt bringt, die Armut des Jesuskindes von Anfang an, die Armut der Hirten auf dem Feld, die sich da versammelt, nicht? Das ist eine verwundete Situation, verletzliche, sehr verletzliche Situation, schließlich die Bedrohung durch den Kindermord und die Flucht nach Ägypten. Wir glauben an einen Christus, der selbst ein Flüchtlingskind in Ägypten war, nicht? Und also auch der Blick ins Evangelium macht uns aufmerksam auf die Verletzlichkeit der heiligen Familie. Und wiederum kann das unsere Augen öffnen, wenn wir diese Verletzlichkeit zulassen, die uns im Evangelium begegnet, für die Verletzlichkeit der Menschen und der Familien, der Kinder, die wir in unserer Umgebung entdecken. Manchmal in der eigenen Familie, wenn sich Familien trennen, wenn Kinder verletzt sind durch die zerbrechenden Familien, nicht das, dann wird uns die Verletztheit sehr nah und wir sind gerufen, uns in unserer Verletzlichkeit zu öffnen, uns mit unseren schwachen Möglichkeiten vielleicht helfend, selbstlos zur Verfügung zu stellen, Menschen beizustehen. Das heißt, Ereignisse, die uns Menschen verletzen, können uns auch miteinander verbinden. Und diese tiefe Verbindung ist gewissermaßen das Potenzial für eine neue Entwicklung, ein Miteinander. Es gibt eine gewisse Kraft, eine gewisse Quelle, die in unseren Wunden steckt. Die Anteilnahme miteinander kann auch wieder neue Kräfte entbinden. Das ist etwas, die Erfahrung der Gemeinschaft, wo immer sie auf der Welt ist, darstellt.
Sie haben Josef Ratzinger zitiert, dass er sagt, im Rahmen des Vatikanischen Konzils, dass wir mehr missionarisch sein sollten. Und dazu gehört auch die Barmherzigkeit, was ein großes Anliegen von Cesare Zucconi war. Das heißt, wir sollten ein Volk der Barmherzigkeit sein.
Ja, zum Volk der Barmherzigkeit werden, das greift er auf aus dem Anliegen von Papst Franziskus Evangelii Gaudium, wo der Papst schreibt, wir sind eine Mission. Wir haben nicht nur eine Mission, sondern wir sind die Mission. Nicht? Wir können erkennen, dass wir selber als Gebranntmarkte, manchmal auch als Verfolgte unter den Menschen, eine Mission haben. Vielleicht sind wir nur wenige, aber wir sind Salz. Man braucht nicht viel Salz, um eine Suppe zu würzen, nicht? Wir sind Salz, wir sind Licht. Man braucht nicht viel Licht, um ein Dunkel zu erhellen, sondern es kommt darauf an, Licht zu sein und einfach in die Situation hineinzugehen, zu segnen, wo man verflucht wird, zu beleben, wo alles zu Ende ist, aufzurichten, wo Menschen da niederliegen, zu heilen, wo Menschen krank und verwundet sind, zu befreien, wo Menschen in sich selbst oder in bestimmten Störungen oder Krankheiten gefangen sind oder tatsächlich real im Gefängnis sind. Diese Liebe zu dem Menschen, das ist kirchlich sehr, sehr, sehr alt. Heute sprechen wir manchmal, wenn wir von Sozialhilfeempfängern sprechen, von Nutznießern oder wir sprechen von Klienten oder von Fällen, nicht? Also Johannes Chrysostomus spricht von der Realität, die uns anregt, herausfordert. Er schreibt zum Beispiel, der Herr selbst wendet sich mit einer Bitte an dich und du magst sein Flehen nicht hören. Vielleicht fährst du ihn an oder schiltst ihn aus, dass alles, nachdem du solche Dinge gehört hast, dass er arm ist. Also wenn du schon so knauserig bist, schreibt Chrysostomus, geizig und langsam, sobald du nur ein Brot oder ein kleines Geldstück geben sollst, wie würdest du denn erst werden, wenn du alles weggeben müsstest, was der Herr ja sagt? Diese Geistigkeit, die ganz im Evangelium verwurzelt ist, mit der wir dann die Armut als Realität betrachten und eine Botschaft versuchen hineinzutragen und vielleicht Barmherzigkeit als Stachel in unsere Gesellschaft einzubringen und ein Zeichen der Zeit zu setzen, folgt ganz dem Evangelium von Matthäus 25. Ich war hungrig und die hat mir zu essen gegeben. Ich durstig und die hat mir zu trinken gegeben. Ich war krank, ihr seid zu mir gekommen, ihr habt mich besucht im Gefängnis. Ihr habt mich aufgenommen, als ich ohne Obdach und ohne Heimat war. Da identifiziert sich Jesus so sehr, das sagt, was ihr dem Geringsten getan habt, ihr mir getan. Das seid ihr mir begegnet. Das ist dasselbe Ich bin, wie er es sagt im Johannesevangelium, ich bin der. Ich bin das Brot. Ich bin das Licht der Welt. Oder, wie er es in der Eucharistie sagt, das bin ich, das ist mein Leib, das ist der Leib des Kranken, da war ich, da bin ich dir begegnet. Ich war der Leib des Hungrigen, da bin ich dir begegnet, da hast du mir das Brot gereicht. Und deshalb spricht Cesare Zucconi zum Beispiel in der Tradition von Chrysostomus und den Kirchenvätern vom Sakrament Jesu oder vom Sakrament der Armen. Ganz wunderbarerweise spricht in seinem letzten Artikel Cesare von der Mission, die das zerstörte Gewebe in unserer Gesellschaft zu heilen. Er schreibt, die jüdischen Gläubigen sprechen von Tikkun Olam, der Instandsetzung einer vom Chaos ergriffenen Welt. Überall auf der Erde, schreibt Cesare, wo Lebensräume auseinanderbrechen, muss Einsamkeiten abgeholfen, das Leben wiederhergerichtet werden. Geduldig und tagtäglich ist diese Arbeit zu verrichten, mit der Brüche geheilt und Brücken in die Einsamkeiten gebaut werden. Unsere Gesellschaften sind Gesellschaften von Vereinzelten, unter denen oft Wut und Angst herrscht. Hier liegen eine besondere Verantwortung und eine Aufgabe für die Christen und die christlichen Gemeinschaften, ebenso wie für die anderen Religionen. Für den Tikkun Olam erbringen die jüdischen Gläubigen Gemilut Chassidim, womit eine liebevolle Wohltätigkeit gemeint ist, die sich dem anderen Menschen zuwendet und sich keine Gegenleistung erhofft. Also Freundschaft und Sympathie werden verbreitet, um diese Welt wiederherzurichten, dem Chaos und dem Zerreißen der Gesellschaft entgegenzutreten.
Yes, I'm gonna go.
Wir sind zurück in der Sendung mit Pfarrer Karl Wolf aus Küsnacht. Wir haben einige Auszüge von Klängen im Rahmen der Friedensmeditation von Andrea Riccardi in der Musikpause gehört. Und nun freuen wir uns auf die weiteren Gedanken der ersten Sendung über Sanicidio. Und vor allem geht es um den Gründer Andrea Riccardi. Und wir freuen uns auf die Gedanken vom Pfarrer Karl Wolf. Gemäß Andrea Riccardi sei Sanicidio ein Sprachrohr der Welt, also eine betende Gemeinschaft. Und wie wir jetzt auch gehört haben in der Musikpause, gibt es Friedensmeditationen, die Andrea Riccardi leitet. Und ihm ist das Gebet, wie gesagt, sehr, sehr wichtig. Wie stellt er sich das vor, Herr Pfarrer Wolf?
Es gibt ein Gebet, das vielleicht viele von Ihnen, die Sie uns jetzt zuhören, kennen. Das ist von Franz von Assisi. Man schreibt dieses Gebet jedenfalls ihm zu. Das Gebet heißt: Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Dass ich liebe, wo man hasst. Dass ich verzeihe, wo man sich beleidigt. Dass ich verbinde, wo Streit ist. Dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist. Dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht. Dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält. Dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert. Dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, erwacht zum ewigen Leben. Dieses Gebet ist gewissermaßen charakteristisch. Es zeigt das Wesen des Gebetes der Gemeinschaft. Die Traditionen, über die wir jetzt schon gesprochen haben, im Sinne der alten Kirchenväter, heißt bei Johannes Chrysostomus, einer der Kirchenväter, Freund des Evangeliums und der Armen: Hören wir auf den Herrn, der uns ermahnt. Seid barmherzig wie euer Vater. Der Herr hat doch vieles gesagt, aber nirgends hat er einen solchen Ausspruch getan, wie hier betreffs der Barmherzigkeit. Nichts macht uns so sehr Gott ähnlich, als anderen Gutes zu tun und Barmherzigkeit zu erweitern. Für Johannes Chrysostomus wird ein barmherziger Mensch zu einem vergöttlichten, verklärten Menschen. Das bedeutet, dass wir in unserer Dürftigkeit als Menschen, in unserer gebrechlichen Art, mit unseren beschränkten Mitteln, mit vielen unseren Begrenztheiten, indem wir uns barmherzig zeigen, in gewissem Maße uns Gott ähnlich zeigen. Es ist gar nicht so viel nötig, groß Neues zu schaffen oder neue große Modelle zu erfinden oder neue Strukturen, Großartiges zu vollbringen. Die neuen Dinge finden sich oft im Kleinen, im Schatz der Barmherzigkeit. Eine neue Verhaltensweise gegenüber einem Menschen, mit dem ich lebe, mit dem ich zusammen bin. Das Gebet für einen Menschen, der mein Gebet braucht, den ich treffe und der mir seine Not schildert. Eine depressive Frau, die zum Beispiel zu mir in den Gottesdienst kommt und ihr Gebet um Hilfe in einem kleinen Zettel mir in die Hand drückt und ich lege den auf den Altar und ich feiere die Messe für diese Frau. Diese Ausrichtung miteinander, aufeinander, ganz verbunden, verwurzelt im Hören auf die Heilige Schrift und im Gebet miteinander verknüpft, das sind bescheidene, im Alltag existierende, aber wirksame Kräfte. Es ist für mich aus meiner Sicht eine oft ungenutzte Macht der Liebe, Barmherzigkeit in jeder Hinsicht, der Zuwendung, des gemeinsamen Tragens, des gemeinsamen Betens, gewissermaßen, dass wir uns selbst darbringen, wenn wir Gottesdienst feiern, das gehört einfach wunderbar zusammen. Das Gebet, die Armen, der Frieden sind die Grundpfeiler der Gemeinschaft an der Tür. Und das Gebet findet im Hören auf das Wort Gottes seine Grundlage. Es ist sozusagen das erste Werk, wenn Sie so wollen, Frau Marti, der Gemeinschaft von Anfang an. Sie haben sich getroffen zum Gebet, zum Lesen des Evangeliums und sind dann gegangen, um es zu leben. Es begleitet das Leben der Gemeinschaft bis heute und schenkt Orientierung. In Rom und überall auf der Welt, wo es in bescheidener Weise versucht wird zu pflegen, ist es auch ein Ort der Begegnung mit Menschen. Alle Menschen sind im Gebet willkommen, werden eingeladen, ihre Anliegen mit einzubringen. Es ist eine Art Gastfreundschaft für jeden, der das Wort Gottes hören und seine Bitten zum Herrn bringen möchte. Es ist ein geschwisterliches Gebet. Jeder ist aufgerufen, sich zu beteiligen, seine Anliegen zu nennen oder mitzubringen, sei es auf geschriebene oder mündliche Weise. Es ist auch eine Freundschaft mit Bedürftigen, so wie wir es jetzt in Zürich pflegen am Sonntagabend, 20:30 Uhr, mit den Bedürftigen, die von der Gasse kommen. Das sind alte Menschen, Senioren in Altersarmut aus dem Quartier, das sind Obdachlose, das sind Menschen mit Migrationshintergrund, Geflüchtete, das sind auch Menschen mit geistiger oder körperlicher Beeinträchtigung, das sind Menschen auf der Straße, Menschen an der Peripherie der Stadt Zürich, Menschen aus dem Milieu, Frauen und Männer aus dem Milieu. Und fast manchmal kommt es mir so vor, dass wie etwas, was Jesus erlebt hat, dass die Menschen ihn suchen, das erleben wir auch. Die Menschen kommen, suchen die Gemeinschaft untereinander und mit Gott und im Gebet. Manchmal haben wir, wenn wir in der Mensa auf der Gasse sind in Zürich, 53 Nationen versammelt. Das sind wie eine Art Prozession, eine Pilgerschaft, wo sich die Welt in Zürich versammelt und dann eben am Sonntagabend auch miteinander betet. Und so ist es in den Gebeten der Gemeinschaft auf der ganzen Welt. Manchmal sagen wir zum Beispiel, wo Bürgerkrieg ist, der Krieg ist der Vater aller Armut. Aber das Gebet ist die Mutter allen Einsatzes für den Frieden. Das heißt, den Frieden pflegen, das Miteinander pflegen, zu bewahren, wo er bedroht ist, für den Frieden zu bitten, sich den Friedensgruß zu geben, den Frieden einander zu schenken, einander sich zu öffnen, miteinander einen Dialog aufzunehmen, sich um Versöhnung, gegenseitig um Verzeihung zu bitten, wenn man sich verletzt hat und verwundet hat. Das Gebet gehört zum Grundsatz der versöhnenden Friedensarbeit und wird von der Gemeinschaft von Andrea Riccardi und von Cesare Zucconi und als unsere Verantwortung heute gesehen und gelebt. Diese Versöhnung und der Aufbau von Geschwisterlichkeit gehört auch zum ökumenischen Einsatz unter allen Konfessionen und auch zum interreligiösen Dialog im Geist von Assisi, dem Gebet für den Frieden unter allen Weltreligionen, das Johannes Paul II. 1986 ins Leben gerufen hat.
Herzlichen Dank für das wunderbare Porträt über San Egidio, Pfarrer Wolf. Abschließend noch, es gibt ein schönes Stable von San Egidio.
Ich öffne gerade mal den klassischen Hymnus zum Heiligen Geist, den Sie auch alle kennen. Die Pfingstsequenz, nicht? Die Pfingstsequenz sagt zum Beispiel: Komm herab, o Heiliger Geist, der die finstere Nacht zerreißt. Strahle Licht in diese Welt. Fast weihnachtlich würden wir sagen, obwohl es die Pfingstsequenz nennen. Und dann heißt es im zweiten Vers: Komm, der alle Armen liebt. Komm, der gute Gaben gibt. Komm, der jedes Herz erhält. Dieses Pfingstliche gehört ja zum Aufbruch des Zweiten Vatikanischen Konzils. Und dieser pfingstliche Aufbruch gehört auch zur Gemeinschaft von Sant'Egidio. Es gibt eine Ikone, eine zentrale Ikone für die Gemeinschaft, in der Kirche in Sant'Egidio, dem kleinen Kirchlein in Trastevere, wo die Pfingstsituation Maria versammelt mit den Aposteln und der herabkommende Heilige Geist abgebildet ist. Die Botschaft der Pfingstsequenz ist aktueller denn je jetzt in dieser pandemischen Situation, nicht? Höchster Tröster in der Zeit, Gast, der Herz und Sinn erfreut, köstlich Labsal in der Not. In der Unrast schenkst du Ruhe, hauchst den Hitze Kühlung zu, spendest Trost in Leid und Tod. Komm, glückselig Licht, fülle Herz und Angesicht, dring bis auf der Seele Grund. Ohne dein lebendig Wehen kann im Menschen nichts bestehen, kann nichts heil sein noch gesund. Die Sequenz geht weiter, dass diese Zuwendung zu den Verletzlichen, der Regenbogen, der im Ursprung, im biblischen Ursprung, die neue Zeit markiert, wo Gott einen Bund mit den Menschen eingeht und sagt, nach der Sintflut, ich will nie wieder Zerstörung, ich will nie wieder Gewalt, ich will einen Bund mit der Menschheitsfamilie neu. Und dann stelle ich meinen Bogen in die Wolken und alle können sehen, dass ich mich mit den Menschen verbinde. Diesen grundsätzlichen Bund in allen Farben, mit allen Farben der menschlichen Kulturen und Religionen, in allen Farben der Menschheitsfamilie, das steckt hinter dem Regenbogen. Und der Bund gilt denen, die besonders verletzlich sind. Im Hymnus ausgedrückt, was befleckt ist, wasche rein, Dürrem gieße Leben ein, heile, wo Krankheit quält, wärme, was kalt und hart, löse, was in sich erstarrt, lenke, was den Weg verfehlt. Gib dem Volk, das dir vertraut, das auf deine Hilfe baut, deine Gaben zum Geleit. Lass es in dieser Zeit bestehen und deines Heils Vollendung sehen. So begleitet der Hymnus das Zeichen des Heiligen Geistes, die Taube, mit dem Ölzweig, angefangen nach der Sintflut, das Zeichen des Noah, bis heute die Mission von Sant'Egidio.
Herzlichen Dank für diese tiefgreifenden Gedanken, Herr Pfarrer Wolf. Würden Sie uns abschließend noch der priesterliche Segen spenden?
Sehr gerne. Ich denke an Sie, sodass uns dieses Gebet und auch der Segen jetzt verbindet. Und mit dem Segen wünsche ich allen und in aller Verletzlichkeit die Erfahrung, dass Gott sie trägt und ihnen nahe ist. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Und wie ich immer sage am Ende der Messe, geht, bringt Frieden.
Dank sei Gott dem Herrn. Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Wolf, für diese schöne Sendung, und Radio Gloria wünscht Ihnen und auch ganz Sant'Egidio und auch für Ihre Gassenarbeit reicher Gottessegen, und mögen Sie auch missionarisch weiterhin unterwegs sein und mit Ihrem Wirken viele Herzen berühren und auch das zu leben, die Barmherzigkeit, und wie es so schön in der Pfingstsequenz heißt, auch die Trauernden zu trösten und einfach, dass wir viel Heiliger Geist auch in alle Welt hinaustragen dürfen. Alles Gute und herzlichen Dank, und wir freuen uns auf die zweite Sendung mit Ihnen, Herr Pfarrer Wolf.
Danke vielmals, Frau Marti, und liebe Grüße an alle und auf Wiederhören.
Danke vielmals. Das war die Sendung mit Pfarrer Karl Wolf aufs Küsnacht zum Thema Sant'Egidio. Heute war der erste Teil, und wenn Sie die Sendung nochmals nachhören möchten, können Sie das unter www.radiogloria.ch Podcast, oder Sie können eine CD bestellen. So wünsche ich Ihnen viel Barmherzigkeit mit viel Heiligem Geist. Ihre Andrea Marti.